Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
In Freiburg ist Julian von Arp aufgewachsen. Er leitete eine Bankfiliale, bevor er sich mit einer Unternehmensberatung selbstständig machte. Ein Banker aus Baden-Württemberg mit CDU-Vergangenheit, fünffacher Vater, besteht gegen einen AfD-Kandidaten, einen Gastronomiebetreiber aus dem Osten. Das war vor 2 Jahren. Wie macht sich Julian von Arp nach 2 Jahren als Oberbürgermeister von Gera, den ich ganz herzlich in SWR1 Leute begrüße? Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen und ich freue mich, hier zu sein.
Sie sind ja hier aus der Region. Sie stammen aus Freiburg, sind dort aufgewachsen in Breisach und Sie sind seit 2 Jahren Oberbürgermeister in Gera. Und ich telefonierte gestern mit einer Ihrer Kolleginnen und die sagte, ja, gute Laune hat er eigentlich fast immer, es sei denn, es kommt was Dringendes dazwischen. Sie haben die gute Laune dann sogar auch ins Wahlprogramm mit aufgenommen. War die Laune so schlecht in Gera?
Also in der Tat, ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, weil es gibt immer Herausforderungen und Themen, die man bewältigen kann. Aber ich gehe erstmal mit einem offenen und positiven Blick. Und in der Tat, die Stadt, in der ich jetzt viele, viele Jahre jetzt auch schon inzwischen lebe, seit 2003 bin ich dort in der Region in Gera, die hat nach der Wende einen ziemlichen Niedergang, das kann man ehrlich und nüchtern so sagen, Niedergang erlebt wirtschaftlich, einwohnermäßig, und dementsprechend war dort eine sehr pessimistische Grundstimmung.
Ja, Sie sind seit 17 Jahren da und sind durch Ihre Frau in die Region gekommen. Was hat Sie denn dort erstmal erwartet, als Sie dahin kamen? Gab es so etwas wie einen Kulturschock?
Es war einfach nur anders. Also ich hatte in der Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe in Frankfurt am Main gearbeitet. Meine Frau kommt aus Thüringen, aus Erfurt. Wir haben uns kennengelernt und dann uns verliebt. Dann hatten wir gesagt, wir wollen eine gemeinsame Heimat finden nach 3 Jahren Wochenendpendelei. Und dann sind wir in Thüringen gelandet, in Gera, weil es da beruflich für mich eine sehr gute Perspektive gab. Und es war anders einfach. Es war anders.
Und jetzt sagte Ihre Kollegin gestern im Büro, ja, es sei denn, es kommt was Dringendes dazwischen, dann ändert sich die Laune nämlich. Wann kam denn zuletzt was Dringendes dazwischen?
Also das ist unterschiedlich. Es gibt einfach Dinge, die schlagen mir dahingehend aufs Gemüt, wenn sie unnötig sind. Also ich bin ein Freund, egal um welches Thema es geht, ich möchte die Sache verstehen. Und wenn die Sache gut ist, treibe ich die voran. Und jetzt bin ich ja seit 2 Jahren Oberbürgermeister. Das heißt, man sagt auch, ich sei ein Politiker, wobei ich mich mit dem Begriff für mich überhaupt nicht wohlfühle. Weil wenn ich Politiker höre, da ist die letzten 10, 20, 30 Jahre, glaube ich, in der Gesellschaft was passiert, wo man nicht immer nur positiv denkt über Politik, über Menschen, die Politik machen. Und dann kribbelt es mich, wenn Dinge unnötig sind.
Ja, wie verstehen Sie denn dann Ihre Rolle? Denn Politiker sind Sie ja dennoch.
Also faktisch bin ich jetzt einer geworden, aber ich bin einer, der auf alle Menschen in der Stadt hört. Ja, wir sind knapp 100.000 Einwohner, um die 95.000. Und ich möchte nicht Politik für eine kleine Zielgruppe machen. Ich möchte nicht einen Kreis um mich herum haben, der mich berät, sondern ich bin selbst gemeinsam mit meiner Frau und der Familie auch an den Wochenenden viel unterwegs bei Vereinen, bei Veranstaltungen, um ganz normale Menschen zu treffen, die ganz normale Sorgen haben, und die möchte ich kennen und verstehen.
Ja, Sie haben die Einwohnerzahl angesprochen. Das waren mal 150.000. Also die Abwanderung ist enorm. Es gibt hohe Arbeitslosigkeit. Ja. Man sagt manchmal sogar, Gera ist die Stadt mit der schlechtesten Laune. Deswegen hatten Sie es, glaube ich, dann auch ins Wahlprogramm aufgenommen. Also was sind die drängendsten Probleme?
Also eines der großen Themen ist, was uns beschäftigt, ist natürlich die Arbeitslosigkeit, wo wir im Freistaat mit Schlusslicht im negativen Sinne wirklich sind. Wir hatten viel Abwanderung im Beginn der 90er Jahre. Der Trend ist jetzt fast ausgeglichen. Wir haben etwas über 40.000 Einwohner in der Tat verloren seit der Wende. Das heißt, wir haben eine Infrastruktur, die für 140.000, 150.000 gemacht ist, die wir jetzt noch mit 95.000 Menschen nur nutzen.
Sie stammen aus Breisach und dort ist Ihr Vater Bürgermeister gewesen, über viele Jahre. Was hat der gesagt, als Sie sich entschlossen haben zu kandidieren in Gera?
Der hat erstmal mit dem Kopf geschüttelt, weil er hat ja insgesamt 37 Dienstjahre hinter sich gebracht, als er dann in Ruhestand gegangen ist, weil er wusste, worauf ich mich dann einlassen würde. Also insofern wollte er mich am Anfang schützen davor, aber da es, glaube ich, kaum einen Menschen außer meiner Mutter wie ihn gibt, der mich besser kennt, wusste er, dass ich die Eignungen habe, die man dazu, glaube ich, braucht.
Was haben Sie sich von ihm denn vielleicht sogar abgeguckt?
Also von mir, ich habe da ich ja quasi auf die Welt gekommen bin und mein Papa war Bürgermeister, bin ich ja damit aufgewachsen. Das heißt, ich habe quasi das Leben mit der Muttermilch aufgesaugt. Das heißt, ich wusste, was es heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das heißt, jede Bewegung wird beobachtet. Und was ich immer von ihm gelernt habe, ist, Menschen zuzuhören. Also niemanden von vornherein wegzuschieben und wegzudrücken, sondern erstmal Meinungen anhören und dann verbindende Elemente versuchen zu finden.
Sie sind 2018 als parteiloser Kandidat angetreten. Ist es inzwischen ein Makel, einer der etablierten Parteien anzugehören?
Ich benutze übrigens immer den Begriff parteiunabhängig. Parteilos hört sich immer so an, als würde einem was fehlen. Und das funktioniert aber nur auf der kommunalen Ebene. Ich war auch nur kurz Mitglied der CDU. Das war jetzt keine lange Mitgliedschaft. Ich war in der Nachbarstadt Bad Köstritz, war ich Mitglied im Gemeindestadtrat und der Bürgermeister dort hat mich gebeten, nachdem ich dort Mitglied war, auf der Liste der CDU dort einzutreten. Und dann habe ich gesagt, gut, das gehört sich und passt zusammen. Ich hatte aber nie vor, innerhalb einer Partei eine Karriere zu machen. Und insofern, nachdem die Amtsinhaberin vor mir von der CDU unterstützt wurde, hatte ich dann gesagt, ich möchte keinerlei Konflikte.
Sie sagen gerade, Sie sind damals eingetreten, ich glaube 2015 war das, in die CDU. Sie sind gelernter Banker, haben Filialen geleitet. Was hat Sie denn überhaupt bewogen, in die Politik einzusteigen?
Andersrum, was hat mich bewogen, aus der Bank rauszugehen? Das war der erste Schritt. Ich habe 25 Jahre lang im Bankgeschäft mit Liebe gearbeitet, habe dann festgestellt, das wird über die nächsten 1-2 Jahrzehnte noch schwierig für alle Banken. Und dann hatte ich für mich die Frage gestellt, ist das meine Zukunft, in der ich weiterarbeiten möchte? Ich hätte wahrscheinlich noch mal umziehen müssen und das wollte ich nicht. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich gehe raus. Und in die Politik hat mich dann am Ende getrieben Unternehmer, Menschen aus der Stadt, die gesagt haben, die mich angesprochen haben, um zu sagen, wir brauchen eine Veränderung.
Und war Ihnen klar, dass Sie die entsprechenden Fähigkeiten dafür haben? Also was hat Sie so sicher sein lassen, dass Sie das können? Nur weil es Ihr Vater konnte, heißt das ja nicht, dass Sie es automatisch auch beherrschen.
Also man braucht ein paar Grundeigenschaften, die, glaube ich, dazugehören. Das eine ist, man muss damit umgehen können, dass man in der Öffentlichkeit steht. Man muss auch keine Scheu haben, mal vor mehreren Menschen zu sprechen. Und was ich wusste, was ich in mir habe, ist, dass ich, wie gesagt, gut auf Menschen zugehen kann. Ich bin ja gleichzeitig auch Chef einer Verwaltung mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, auch dort für Veränderungen Sorge zu tragen und nicht nur auf dem politischen Parkett.
Gera zählte mal zu den 10 reichsten Städten Deutschlands, aber inzwischen ist die Region abgehängt. Wie tief sitzt der Frust?
Also ich glaube, bei mir gar nicht so tief persönlich, weil ich weiß, da entstehen viele Chancen daraus, was man jetzt noch aufholen kann. Aber für die Menschen, die jetzt 3 Jahrzehnte Nachwendezeit hinter sich haben, ist es schon ein Schmerz zu sehen, dass viel Industrie weggegangen ist, in den 90ern viele junge Menschen weggegangen sind und das jetzt eine Generation ist, die komplett fehlt.
Über Gera, der Stadt, der Sie als Oberbürgermeister vorstehen, lässt sich lesen. Die Stadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit in Thüringen und auch mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Wie groß ist die Kluft zwischen der einstigen Bedeutung von Gera und der jetzigen Situation?
Also das ist natürlich enorm. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren wir industriell sehr erfolgreich. Dann, als Gera in der DDR Bezirkshauptstadt war, das war ja sowas vergleichsweise wie eine Landeshauptstadt, wurde natürlich dann auch politisch viel in die Stadt investiert. Wir wurden bei uns damals unterstützt und gefördert, weil in der Nachbarregion Uran abgebaut wurde. Das heißt, es wurde in Gera die einzige Aktiengesellschaft der DDR betrieben, wo das Uran dann nach Russland, damals Sowjetunion, geschafft wurde. Das heißt, es war auch zur damaligen Zeit viel, viel Geld da, viel Bedarf an Menschen, die arbeiten. Und dann mit der Wende Uranabbau eingestellt, Textilindustrie, wo wir Hochburg waren, eingestellt. Dann begann leider damals der Niedergang.
Und Sie sind jetzt angetreten, um diesen Niedergang aufzuhalten. Und jetzt gab es Schlagzeilen, ein Logistikzentrum kommt nach Gera. Amazon soll dort bauen. Werten Sie das als Erfolg?
Das auf alle Fälle. Also es ist ja nicht so, dass in Gera noch gar nichts ist. Wir haben auch viele kleine mittelständische Unternehmen im Bereich von 300 bis 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist übrigens ein Wettbewerbsvorteil, gerade wenn es Krisen gibt, weil dann die Gewerbesteuerausfälle nicht so signifikant sind, wie wenn sie von einem Großen abhängig sind. Aber jetzt eine Ansiedlung von einem großen internationalen Konzern zu bekommen, weil wir eine geografisch sehr gute Lage haben, das ist ein sehr positives Signal.
Und dennoch werden dort die Arbeitsbedingungen ja heftigst beklagt, also katastrophale Arbeitsbedingungen, dann Umweltschäden dadurch, dass viel Logistikverkehr unterwegs ist. Wieso ist das für Sie dennoch ein Erfolg?
Also das eine ist, ich glaube, die Firma, die Sie angesprochen haben, Amazon, die hat weltweit einen großen Erfolg. Auch in Deutschland schimpfen viele darüber, vielleicht über die Logistik, die dadurch entsteht. Aber ich glaube, Amazon ist so ein Beispiel wie aus dem Musikbereich damals Modern Talking. Alle haben gesagt, also keiner hört's und trotzdem haben die Platten verkauft. Und bei Amazon, keiner mag sie vielleicht augenscheinlich, aber alle kaufen dort ein. Logistik, ob wir das beide wollen, das ist Zukunft unserer Gesellschaft, weil die Menschen immer leider auch bequemer werden.
In den USA gibt es Forderungen, Amazon auch zu zerschlagen. Wie stehen Sie beispielsweise zu solchen Forderungen?
Also, ob jetzt ein Konzern zu zerschlagen ist oder nicht, ich glaube, dazu bin ich auch zu weit weg. Ich kann für unseren Standort sagen, die Gespräche waren sehr positiv mit dem Investor und auch was die Gehaltsbedingungen angeht, die sind für übrigens Ostthüringer Verhältnisse gar nicht mal so schlecht, was dann bezahlt werden wird. Und wir haben dadurch die Chance, Menschen, die heute keine Arbeit finden, bei uns in Arbeit zu bringen. Und das ist eine meiner größten Aufgaben.
Schauen Sie mit der Kommune dann auch auf die Arbeitsbedingungen, die dort häufig beklagt werden?
Also im Rahmen unserer Möglichkeiten selbstverständlich. Alleine was jetzt die Auflagen anging beim Bauen, dass alle Standards eingehalten werden, die stellen wir selbstverständlich sicher.
Wo sagen Sie selbst denn, mussten Sie von den vielleicht idealisierten Vorstellungen, die Sie hatten, als Sie angetreten sind als OB-Kandidat und es dann wurden, wo mussten Sie von abrücken?
Beim Thema Geschwindigkeit. Es gibt viele Themen, wo ich dachte und nach wie vor der Meinung war und bin, man könnte sie schneller machen. Da gilt dann eine Verwaltung, wo es Recht und Gesetz umzusetzen gilt. Da ist manchmal ein bisschen schwerfällig. Aber auch der politische Prozess, viele Runden drehen zu müssen mit Entscheidungsträgern, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ich glaube, da könnte man schneller sein.
Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen löste ein politisches Beben aus. Julian von Arp ist bei uns zu Gast als Oberbürgermeister der drittgrößten Stadt Thüringens. Sie können es ganz genau aufschlüsseln, wann es die drittgrößte und wann es die zweitgrößte Stadt ist. Aber wie haben Sie denn die Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten und den anschließenden Rücktritt erlebt?
Also erstmal zur Einwohnerzahl und unsere Landeshauptstadt Erfurt natürlich mit über 200.000 Einwohnern größte Stadt. Flächenmäßig ist Gera die zweitgrößte Stadt. Wir duellieren uns immer mit unserer Nachbarstadt Jena. Jena hat ein paar mehr Studenten. Da sind wir so 10.000 Einwohner Unterschied. Und ich sage immer,
in den Semesterferien ändert sich das dann.
Genau, in den Semesterferien sind wir wieder größer. Aber faktisch drittgrößte Stadt, was die Einwohnerzahl angeht.
Und zurück zu dem politischen Beben. Wie haben Sie das erlebt, wenn Sie sich da nochmal in die Zeit versetzen?
Also es war eine sehr indifferente Zeit, weil ich hatte schon von meiner Warte aus nicht verstanden, warum man seit der Landtagswahl nicht versucht hat, eine gemeinschaftliche Lösung zu finden. Egal, ob die orthodox oder unorthodox ist, grundsätzlich zählt, wir leben in einer Demokratie und es gibt doch nichts Schöneres, als dass wir Menschen bestimmen können, wer unser Land oder auf Bundesebene die Verantwortung übernimmt. Und dass man da keinen Konsens gefunden hat, hat mich überrascht.
Es dauerte dann, glaube ich, von Herbst bis Anfang Februar.
Genau.
Und dann passierte diese alles entscheidende Wahl. Ja. Wissen Sie noch, wie Sie bei dem Wahlergebnis reagiert haben?
Also ich war erschrocken, weil die Tatsache, dass der Fraktionsvorsitzende und Landesvorsitzende der FDP sich dann als Gegenkandidat hat aufstellen lassen. Ich glaube, da hätte ihm und auch den anderen klar sein müssen, was da passieren kann. Und insofern war ich dann also hart verwundert, was dann passiert ist in den Folgetagen.
Wobei, da wird jemand gewählt nach regulären Spielregeln und ja, dann soll es plötzlich nicht gelten. Was bedeutet das für die Demokratie?
Also es hat gegolten, grundsätzlich. Er hat dann seinen Rücktritt erklärt.
Auf großen Druck.
Auf großen Druck, insbesondere von der Bundesebene aus. Das war, glaube ich, ein außergewöhnlicher Vorgang und hat dazu geführt, dass Thüringen auch überregional in die Schlagzeilen geraten ist. Ich glaube, alle auf Landesebene sollten sich auch für die Zukunft Gedanken machen, mit welcher Verantwortung sie umzugehen haben.
Und nochmal zu der demokratischen Frage, denn da wurde ja viel drüber diskutiert, so etwas rückgängig zu machen. Ist das eine demokratische Entscheidung? Zu welchem Schluss sind Sie da persönlich gekommen?
Also die Frage, die Wahl an sich, die war demokratisch, die war legitimiert von ihm als Ministerpräsidenten. Die Frage ist nur, die sich stellt, es wurde dann jemand zum Ministerpräsidenten vom Parlament gewählt, dessen eigene Partei knapp über die 5% gekommen ist. Das heißt, was nicht gefolgt ist, ist, dass der Ministerpräsident den mehrheitlichen Willen über die Parteien dann abgebildet hat.
Ja, es war der dritte Wahlgang, in dem dann Thomas Kemmerich als FDP-Kandidat mit Stimmen der CDU und der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Aber dennoch, dieser Schaden für die Demokratie, bewerten Sie das oder haben Sie das spüren können bei sich in der Kommune?
Also selbstverständlich wurde dann bei uns auch in der Stadt intensiv diskutiert, wie ist das passiert, warum ist das passiert, warum arbeitet oder hat eine CDU da gemeinsam mit der AfD dann den FDP-Kandidaten gewählt. Das sind schon Fragen, die wir intensiv diskutiert haben.
Und Demokratie beruht auf dem Prinzip, dass alle Abstimmungen, die im Parlament gemacht worden sind, auch revidiert werden können. Das hieß es dann anschließend auch mal. Wie sehen Sie das?
Also, und nochmal, Thomas Kemmerich hat selber dann die Entscheidung getroffen zu sagen, die Konstellation, die er aus seiner Sicht nicht absehen konnte, dass er auch tatsächlich gewählt wurde, wird kein tragfähiges, stabiles Modell sein, um eine Regierung zu bilden. Und das war ja dann der Grund, zurückzutreten und dann nochmal in eine Neuwahl zu gehen.
Sie haben ja viel Erfahrung, denn die AfD ist in Gera die stärkste Kraft im Stadtrat. Alle Stadträte sind demokratisch gewählt. Wie ist bei Ihnen der Umgang miteinander?
Also grundsätzlich spreche und rede ich mit jedem Mitglied meines Stadtrates. Das sind in der Zahl 42 Personen. Also keinen schiebe ich in eine Ecke und sage, mit dir rede ich nicht. Wir haben insgesamt 8 Fraktionen, die sich gebildet haben vor einem Jahr bei der letzten Kommunalwahl. Über diese Vielfalt alleine ist es natürlich schon sehr aufwendig, mit allen zusammenzukommen.
War das vermessen zu glauben, dass Gera 2025 Kulturhauptstadt Europas wird?
Ja, weil es war in der Tat eine verrückte Bewerbung unserer Stadt. Normalerweise ist die Vorbereitungszeit über mehrere Jahre. Wir hatten ein Dreivierteljahr, ein Jahr Vorbereitung. Wir hatten ungefähr 20% des Budgets, was andere Städte aufgewendet haben. Aber mir war es wichtig, gemeinsam mit einer privaten Initiative trotzdem nicht nur unserer Stadt, sondern auch überregional zu zeigen, was wir können.
Inzwischen ist Gera aus dem Rennen. Es gab dennoch viele Projekte, die angestoßen wurden. Gerade ist ein großes Gebäude in Gera blau angemalt. Zu welchem Sinn und Zweck?
Also im Rahmen der Bewerbung musste jede Stadt damals ein Konzept vorstellen, wie möchte sie sich auch weiterentwickeln. Und mit der Tatsache, dass wir jetzt nicht in die nächste Runde gekommen sind, war mein Antrieb zu sagen, und jetzt war es das nicht, sondern die Ideen, die Konzepte, die entstanden sind, möchten wir fortführen. Und eines der Konzepte war, auch Kunst an die Gebäude zu bringen. Und da hatten wir jetzt in den letzten Tagen den ersten offiziellen Schritt gemacht.
Reicht denn das, um die Aufbruchsstimmung anzufachen, die Gera jetzt dringend braucht?
Also seit 2 Jahren sind wir in einem sehr intensiven Prozess, Aufbruch über verschiedene Kanäle zu erzeugen. Einer ist dabei natürlich Kunst und Kultur und den Weg setzen wir fort, aber genauso im wirtschaftlichen Bereich, im sportlichen. Also es gibt so viele Facetten, wo wir am Arbeiten sind. Das ist sehr vielfältig.
Was merken Sie denn von den Bürgern? Was kommt da zurück? Sie haben ja auch eine Bürgersprechstunde einberufen.
Also ich insbesondere selbst bekomme sehr viel Rückmeldung, dass schon ein Ruck in den letzten 2 Jahren im positiven Sinne durch die Stadt gegangen ist, nämlich wie auch ich meine Rolle verstehe. Wir hatten jetzt in der letzten Stunde auch viel über Vergangenheit gesprochen, über schwierige Themen, aber jetzt können wir uns die nächsten 5 Jahre noch nur über schwierige Themen austauschen, aber auch mal sagen, wo sind die Potenziale, wo ist schon viel da?
Aber wie wollen Sie jemandem erklären, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, der jetzt mit wenig auskommen muss, warum es wichtig ist, dass ein Haus gerade blau angemalt wird in Gera?
Weil Kunst und Kultur ein enorm identitätsstiftendes Momentum auch für eine Stadt, für eine Gesellschaft ist. Und über die schwierige Haushaltslage in den vergangenen Jahren wurden da enorm viele Einsparungen gemacht. Aber das schafft schon Verbindung. Wir haben die Außendarstellung der Stadt über die letzten Jahre haushalterisch komplett eingestellt. Kaum einer weiß bundesweit, dass wir Geburtsstadt von Otto Dix sind, einem der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts. Kaum einer weiß, dass man in Gera neben Stuttgart zum Beispiel die meisten Bauhausdenkmäler Deutschlands sehen kann. Kaum einer weiß, dass wir über 600 Kilometer unterirdische Höhler, also Keller, unterhalb der Innenstadt haben, die man besichtigen kann. Also es gibt viele positive Facetten.
Und Sie wollen die Attraktivität weiter stärken. Dennoch gibt es viele Menschen, die gerade unzufrieden sind, die Existenzängste haben, vielleicht auch bedroht sind durch die Corona-Krise. Wie wollen Sie da den Zusammenhalt der Stadt stärken?
Also indem wir einerseits in der Stadt nach wie vor viele Angebote für die Menschen schaffen. Über die Corona-Pandemie sind ja fast alle Veranstaltungen jetzt stillgelegt, seit Frühjahr bis zum Jahresende. Wir haben für die Stadt unter dem Titel Sommer in der Stadt viele kleine Formate mit Kunst, Kultur, mit Musik geschaffen. Den Weg setzen wir fort dann im Herbst mit Herbst in der Stadt. Also dass die Menschen auch in der Zeit, wo sie mal die Möglichkeit haben, auf andere Gedanken zu kommen, denen dafür Plattformen zu schaffen.
Aber gerade die Veranstaltungsbranche, die Sie ansprechen, die wollen sich ja jetzt zusammentun und mittwochs demonstrieren vom Landtag in Erfurt. Also scheinen auch Konzepte und Ideen noch zu fehlen. Was für Konzepte und Ideen entwickeln Sie gerade, um dieser gebeutelten Branche wieder auf die Beine zu helfen?
Also wir waren zum Beispiel thüringenweit die Ersten, die wie so eine Art Rummel wieder zugelassen haben, weil Jahrmärkte, Volksfeste waren und sind verboten im Freistaat. Und wir haben aber ein Format gefunden, wo wir den Schaustellern seit Anfang August die Möglichkeit bieten, in einem kleinen, unter Hygieneschutzbedingungen und so weiter, Möglichkeiten zu bieten, sich den Menschen zu präsentieren und auch selber wieder ein paar Euros zu verdienen, die brauchen.
Wie sehen die Hygienemaßnahmen dann konkret aus?
Also es sind sehr wenige Angebote, es wird zu keinen großen Aufläufen dadurch kommen können. Es sind die Mindestabstandsregeln eingehalten über Laufwege, die da koordiniert werden. Es sind Desinfektionsspender da, also die Maßnahmen funktionieren gut.
Also was rauszuhören ist, alles einfach eine Nummer kleiner und dann funktioniert es?
Ja, in der Tat. Und ein Zusammenwirken zwischen den Schaustellern und meinem Gesundheitsamt zu sagen, wir trauen uns das zu, auch so umzusetzen, ohne Gefahr.
Wohnraum ist in den meisten Städten ein Problem. Wie ist es in Gera?
Also wir haben glücklicherweise kein Wohnraumproblem. Wir hatten es zu Anfang der Sendung auch schon mal angesprochen. Wir haben einen massiven Rückzug über 3 Jahrzehnte von Menschen gehabt. Das heißt, dadurch entsteht automatisch ein Leerstand. Es wurde auch schon viel zurückgebaut, aber durchschnittlich ist die Leerstandsquote so bei 7-9%.
Und jetzt haben Sie im vergangenen Jahr Ihre Anteile an der Wohnungsbaugesellschaft Elstertal zurückgekauft, die Stadt vor 4 Jahren wegen der insolventen Stadtwerke verkaufen musste. Das kann doch nicht rentabel sein.
Also in der Tat ist das nicht rentabel an sich, aber die Frage ist, warum macht man das? Die Anteile wurden verkauft an einen englischen Investor, der wollte sie jetzt wieder verkaufen nach 4 Jahren und nur mit Hilfe des Freistaates, mit dem Ministerpräsidenten, konnten wir ein Konstrukt finden, wo die Anteile, die dann zur Verfügung standen, der Freistaat gekauft hat. Wir als Stadt Gera haben selber von unseren rund 25% auch nochmal ein großes Paket an den Freistaat mitveräußert und konnten dadurch auch Geld erlösen.
Und der englische Investor, was hat der gewonnen? Denn über die konkrete Summe wird angeblich nicht gesprochen, weil es so dramatisch ist?
Also so dramatisch war es nicht. Er hat eine gute Rendite gemacht, muss man sagen.
In Zahlen?
In Zahlen, vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber im zweistelligen Prozentbereich hat er Rendite gemacht. Was man vergisst ist, zu dem Zeitpunkt, als er gekauft hat, wollte außer ihm wohl keiner es haben. Also damals mutig und im Rückblick eine gute Entscheidung für den Investor.
Und jetzt sagen Sie, Sie haben viel leerstehenden Wohnraum. Die Frage ist ja, wie kann man attraktiven Wohnraum schaffen? Der leerstehende sieht wie aus? Vermutlich also wenig attraktiv.
Der leerstehende, das sind in der Regel diese klassischen Plattenbauten, die gemacht wurden. Im innerstädtischen Bereich haben wir Wohnungsmangel, nämlich so, wie es der Bedarf ist in der heutigen Zeit, barrierefrei, oftmals mit Fahrstuhl. Da wird enorm durch die Wohnungsgenossenschaften, die wir haben, stark nachgerüstet.
Jetzt heißt es ja häufig, dass in Ostdeutschland ein anderes Sicherheitsgefühl herrscht, auch aufgrund von wenig Wohneigentum. Ist Ihnen dieses Thema begegnet, weil Sie ja vielleicht auch anders sozialisiert sind?
Also den Eindruck habe ich jetzt persönlich nicht gewonnen. In der Tat ist es so, dass viele Städte stark dominiert werden über die Wohnungsgenossenschaften, die viele Wohnblöcke, größere Ensembles haben. Das ist im Westen der Republik ein anderes Modell. Da gibt es eher wenige Wohnungsgenossenschaften oder Baugesellschaften, die dann vornehmlich auch nur im sozialen Wohnungsbau unterwegs waren.
Wie ist denn da ein langfristiges Ziel? Weil es geht ja dann darum, nicht in 5 Jahresschritten zu denken, sondern langfristig. Ja. Sie haben mal gesagt, Sie wollen für Ihre Kinder Perspektiven schaffen.
Ja.
Also was erwarten vielleicht Ihre Kinder dann auch in Sachen Wohnraum von einer Stadt?
Also wir sind derzeit dabei, den Flächennutzungsplan für die Stadt neu zu schreiben. Das heißt, wo findet in Zukunft Wohnen statt? Wir nutzen da intensiv unsere statistischen Daten. Wo findet Zuzug innerhalb der Stadt statt? Und so wollen wir es optimieren, dass wir Randbereiche eher zurückbauen, um dann im innerstädtischen Bereich, wo die Bedarfe sind, investieren können.
Und was bei Ihnen als Oberbürgermeister zu beobachten ist, Ihr Handy liegt die ganze Zeit neben Ihnen und es blinkt permanent auf. Ist ganz normal bei Ihnen wahrscheinlich, oder?
Also das ist ganz normal über den Tag. Wenn Sie 10, 12, 14 Stunden arbeiten und dann in Terminen sind, dann nicht erreichbar sind, dann trudeln die Nachrichten ein.
Arbeiten Sie dann auch, wenn Sie gerade unterwegs sind, vom Handy aus? Wie sieht das aus?
Ja, also ich nutze wirklich jede freie Minute zwischen Terminen, um Nachrichten zu beantworten, E-Mails zu beantworten, Rückfragen, Pressefreigaben zu machen, ja.
Was kam zuletzt rein? Sie spicken ja immer wieder drauf.
Also es kam zuletzt auch rein ein Anruf von meiner Tochter, die jetzt nicht mit mir heute in Stuttgart ist, sondern die zu Hause quasi auf die Katze aufpasst. Und der habe ich dann eine Nachricht geschrieben, sie soll Mama anrufen.
Sie haben, glaube ich, so um die 5000 Follower bei Instagram. Es gibt einige auch in der Kommune, die sagen, naja, Sie sind so der Medienbürgermeister. Und
ja,
die sehen das sehr kritisch. Was entgegnen Sie denen?
Dann entgegne ich denen, was ist denn die Aufgabe eines Bürgermeisters oder Oberbürgermeisters einer Stadt? Er ist der erste Vertreter der Stadt und ich muss und möchte kommunizieren und zwar direkt und ungefiltert und ich möchte insbesondere Menschen erreichen, die sonst sich nicht mit Politik beschäftigen, die sagen, die da oben machen eh alles und so wie sie es wollen und meine Meinung zählt nicht und dadurch erreiche ich viele Menschen und bekomme viele Rückmeldungen.
Bei Twitter haben Sie, glaube ich, in diesem Jahr einmal etwas gepostet.
Ja.
Wissen Sie noch, was es war?
Nein, das kann ich Ihnen nicht mehr sagen, weil das ist echt nur eine Randerscheinung, weil bei der Arbeitsbelastung und ich mache wirklich die sozialen Netzwerke komplett selbst. Irgendwann muss man dann auch zur Ruhe kommen.
Das war der Besuch des Bundespräsidenten, glaube ich, als der zu Gast in Gera war. Wie hat sich denn die Arbeit für Sie jetzt im Zuge der Corona-Pandemie verändert?
Die wurde einerseits deutlich ruhiger, weil kaum Termine stattgefunden haben mit Personen, weil man alles auf Video, auch auf Conferencing umgestellt hat. Und ich habe enorm viel, ich habe ab Mitte März dann auch gesagt, um Menschen zu informieren, habe ich jeden Tag ein Video gedreht über Facebook, über Instagram, über YouTube haben wir das dann verbreitet, über den Lokalsender noch verteilt. Und wir konnten messen, dass wir über 1,2, 1,3 Millionen Menschen in den 6, 8 Wochen erreicht haben. Und das ist eine gute Zahl für die kleine Stadt.
Sie haben mal gesagt, Sie wollen sich daran messen lassen, Gera jeden Tag ein Stück besser gemacht zu haben. Wo ist Gera denn besser geworden?
Also wenn man alleine mal die Impulse nimmt über die Kulturhauptstadtbewerbung, da im Bereich Kultur etwas geschaffen zu haben. Wenn wir was enorm Wichtiges, Arbeitsplätze schaffen, wir sind jetzt dabei, über 1000 Arbeitsplätze für nächstes Jahr neu zu bekommen, den Weg weiterzugehen, weitere Gewerbegebiete zu eröffnen und einfach selber auch als positiver Botschafter für die Stadt da zu sein. Und ich glaube, den Menschen ist es wichtig, wenn das Stadtoberhaupt pessimistisch ist, dann wird man selber pessimistisch und wenn er gut drauf ist, dann denkt man auch, warum war ich schlecht drauf? Ich pack selber mit an.
Und Ihr persönliches Fazit? Sie sind in diesen Job reingekommen, hatten erstmal keine Ahnung von Politik. Was hat Sie am meisten überrascht?
Am meisten überrascht hat mich, wie lange Verwaltungsabläufe sind, die gewisse Zeit brauchen, wo Themen wirklich nicht schneller zu bewegen gehen. Und was mich positiv überrascht hat, ist, wie stark die Kraft der Stimme dann sein kann, indem, wenn ich etwas sage, wo ich sage, ich habe eine gute Meinung davon und dafür, dass man Menschen davon mit überzeugen kann. Und das ist gut und wichtig.
Jetzt fällt es gerade im kommunalen Bereich schwer, Menschen zu finden, die sich dort engagieren. Wenn Sie einen Appell loswerden sollten, warum Ihnen das auch etwas gibt, wie würde der lauten?
Der Appell würde lauten, bitte, in unserer Stadt sind wir stark ehrenamtlich engagiert in vielen Bereichen. Ich würde sagen, bitte macht weiter, weil über Sport, über Kultur, über Ehrenamt in all seinen Facetten ist das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Und das ist gerade in den Zeiten, wo Informationen immer wilder, immer schneller werden, auch ein beruhigendes Momentum zu sagen, wir wissen, wir haben Menschen, die identifizieren sich mit ihrer Heimat, mit ihrer Stadt und mit ihrer Region.
Sie haben sich mit einem 100-Meter-Sprinter verglichen, wenn Sie morgens aufstehen, wären lieber ein Marathonläufer. So haben Sie es, glaube ich, eben auch schon mal formuliert. Also die Zeit scheint wirklich ein ganz drängendes Problem zu sein. Ist das in politischen Strukturen einfach so? Muss man sich dem hingeben?
Ich glaube ja, weil man wird so von außen bestimmt, weil man viele Kontakte zu Unternehmern hat, zu Gremien, zur Landespolitik, zur Landesregierung, dass man quasi fremdgesteuert ist und man muss sich nur vor Augen führen, das, was man vorhat, ist nicht in einem oder zwei Jahren zu schaffen, sondern da denkt man in einer halben oder ganzen Dekade mindestens.
Ist das mit ein Grund, warum die Menschen wütend sind und auch der Politik vielleicht nicht mehr so aufgeschlossen gegenüber?
In der Tat, ich glaube, wenn Politiker immer nur in ihren Wahlperioden denken, damit sie sagen, ich muss dann da etwas vorweisen können, um wiedergewählt zu werden, ist der falsche Ansatz. Sondern wenn man einfach das Richtige tut, eine strategische Ausrichtung vorantreibt, wo man dann merkt, in kleinen Teilschritten verändert und bewegt sich was, dann spüren das die Menschen.
Sie sind parteiunabhängig. Ja. Wohin entwickeln sich denn die etablierten Parteien? Was glauben Sie?
Das ist sehr, sehr indifferent. Das ist unterschiedlich auf Bundes-, Landes- und auf kommunaler Ebene. Ich glaube, gerade auf Bundesebene, da geht es ja einem selber so, wenn man die Nachrichten liest, über welche Milliardenbeträge da jetzt in diesen Tagen entschieden wird oder über eine Verlängerung bis ins Jahr 2021 vom Kurzarbeitergeld. Da werden ja Millionen und Milliardensummen bewegt. Und ich verstehe die Menschen auch bei mir in der Stadt, die dann sagen, warum spüren wir davon jetzt nicht indirekt oder direkt etwas? Und da verliert man ein bisschen den Bezug.
Und was ist da Ihre Hauptaufgabe? Denn dieses Gefühl, abgehängt zu sein, das wird sich eben so schnell nicht ändern. Sehen Sie sich da in welcher Mission, in welcher Aufgabe sehen Sie sich?
Also wir haben schon viele Erfolge erzielt jetzt über die letzten zwei Jahre, in dem einfach die Grundstimmung sich schon mal verbessert hat. Nämlich eine Stadt im Aufbruch zu sein, eine Stadt im Aufwind zu sein. Also mehr positive Nachrichten auch zeigen zu können als negative. Und wenn die Menschen für sich merken, in kleinen Teilbausteinen, dass sich auch in der Stadt etwas verändert und bewegt, dann sind die auch wieder stolz auf ihre eigene Stadt.
Dennoch gehört es ja auch als Aufgabe eines Oberbürgermeisters dazu, die Menschen zu enttäuschen. Wen mussten Sie zuletzt enttäuschen?
Also es gibt immer mal wieder Menschen, die man enttäuschen muss. Ich hatte zum Beispiel einen Unternehmer, der gerne ein städtisches Grundstück erwerben wollte, dem ich es nicht verkaufen oder anbieten konnte, weil ein anderes Unternehmen schon länger dran war. Es hätte für beide gut gepasst, aber dann muss man eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Und man kann nicht immer wirklich jeden Einzelnen befriedigen mit seinen Bedarfen, weil einer möchte eine lange Öffnungszeit für etwas, einen günstigen Preis, der andere sagt, dafür kann man ein bisschen mehr bezahlen. Also alle kann man gleichzeitig nie glücklich machen.
Unter diesen schwierigen Bedingungen, die einfach vorherrschen in der Region, in der Stadt, jetzt vielleicht auch bedingt durch eine Pandemie, wo sehen Sie denn Gera in 20 Jahren?
Also Gera sehe ich in 20 Jahren dahingehend, wir sind im Moment viele Zukunftsthemen auf den Weg zu bringen. Stichwort Deutsches Zentrum für Mobilität, was im Bundesverkehrsministerium gerade vorbereitet wird, wollen wir Anwenderregion werden. Also innovative Gedanken auch in unsere Stadt, die langfristig uns helfen, hier mit nach vorne zu tragen. Und da geben wir viel Kraft rein in solche Themen.
Welche Bereitschaft und Offenheit stellen Sie denn da fest? Denn Sie kommen ja aus einer Branche, aus dem Bankenbereich, wo man sagt, naja, da passiert der Umschwung sehr, sehr langsam.
Ja, also eines der beeindruckendsten Erlebnisse war vor zwei Jahren im Rahmen des Wahlkampfs damals, dass ein, ich schätze ihn mal, 80 Jahre alter Mann aus unserer Stadt kam zu mir in mein Büro dort und hat gesagt, wissen Sie, Herr von Ab, ich bin zwar schon 80 Jahre, ich bin im Ruhestand, ich habe nur noch eine gewisse Lebenserwartung, aber ich freue mich, dass jemand die Stadt gestalten will und ich will dann meinen Teil dazu beitragen. Also, dass auch ältere Menschen sagen, sie gehen auch neue Ansätze mit und innovative Wege.
Sie stammen aus Breisach, das ist die Heimat. Was ist Gera für Sie?
Gera ist meine neue Heimat seit knapp 20 Jahren und das ist kein Widerspruch. In Breisach habe ich viele Jahre gelebt, in Freiburg gearbeitet. Also das ist meine alte Heimat. Ich komme immer gerne wieder zurück zu meinen Eltern, zu meiner Schwester mit Familie. Aber meine Frau, meine Familie, meine Kinder, wir sind seit jetzt knapp 20 Jahren in Gera und das ist unsere Heimat geworden. Und Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, wo mein Zuhause ist.
Dann herzlichen Dank für den Besuch in der alten Heimat.
Eins gehört.